Warte ganz kurz noch auf die Präsentation auch, genau. Da ist sie. Liebe Gemeinde oder Liebe und Lieber, sucht eure Namen. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt. Wir haben vorhin ein Experiment gemacht mit den Kindern zusammen und natürlich auch mit uns als Erwachsenen zusammen, darüber, wie es ist, angesprochen zu sein, zuerst mit allgemeinen Beschreibungen und dann aber auch mit dem Namen. Und wir haben ein bisschen diesem Gefühl auch nachspüren können, wie es ist, wenn jemand sagt, du da mit den braunen Anziehsachen, und wir erstmal gucken müssen, was ist denn jetzt braun an mir, bei der Haarfarbe oder ob die Farbe der Schuhe wirklich schwarz war. Aber wenn uns jemand mit unserem Namen anspricht, dann ist sofort klar, dass ich gemeint bin. In dieser Welt gehört nicht so sehr zu uns wie unser Name. Alles in unserem Leben und an uns in unserem Leben ist wandelbar. Unsere Körpergröße, unser Modegeschmack, die Anzahl und die Farbe der Haare auf unserem Kopf, der Bauchumfang. Unsere Identität in dieser Welt und vor allem in unseren Beziehungen ist untrennbar verbunden mit unserem Namen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was ist denn mit unserer DNA oder den Fingerabdrücken? Keine alte Schulfreundin, kein alter Schulfreund würde auf die Idee kommen, wenn sie uns auf der Straße trifft, nach unseren Fingerabdrücken zu fragen oder nach einem DNA-Abgleich zu machen. Der Name ist es, der vielleicht trotz einem ganz unterschiedlichen Aussehen den Hinweis gibt, das ist doch die, mit der ich in der 7b zusammen in Chemie geschwänzt habe oder was auch immer. Ja, das war jetzt kein... Der Name ist das, was sozusagen uns tatsächlich nach außen in unseren Beziehungen unsere Identität verleiht oder unsere Identität widerspiegelt. Und der Name ist das, was den meisten Menschen tatsächlich am Ende sichtbar zurückbleibt, wenn sie auf dem Friedhof langlaufen und auf die Grabsteine schauen. Vor einiger Zeit fiel mir ein besonderer Grabstein oder das Bild eines besonderen Grabsteins in die Hände, das auf einem Friedhof in Nürnberg zu finden ist. Und dieses Bild wird uns durch diese Predigt heute etwas begleiten. Man sieht auf diesem Grabstein eben gar keinen Namen, auch gar keinen Hinweis auf Geburtsjahr oder Todesdatum des Verstorbenen. Dieser Grabstein, der zeigt auf den ersten Blick nur einen durcheinandergewürfelten Buchstabenhaufen. Hier in diesem Bereich. So einige Buchstaben, die oben liegen, kann man auch einigermaßen erkennen. Und dieses Bild des durcheinandergewürfelten Buchstabenhaufens, das spiegelt ein tiefes und dunkles Gefühl, das viele Menschen kennen und das vielen Menschen vertraut ist, die Tod und Vergänglichkeit im eigenen Umfeld erlebt haben oder die selbst mit der eigenen Vergänglichkeit und der eigenen Sterblichkeit konfrontiert sind. Denn es gehört zum Wesen der Vergänglichkeit und des Todes, dass weltliche Dinge abbrechen oder zusammenstürzen. Der Tod, die Vergänglichkeit unseres irdischen Lebens, die konfrontiert uns zum Beispiel damit, dass Beziehungen einen Abbruch erfahren. Und als Menschen, die wir zurückbleiben, erleben wir, wie diese Beziehungen, in die wir investiert haben, die wir uns hineingegeben haben, vielleicht über Jahre und Jahrzehnte, einfach zusammenbrechen und zurückbleiben wie ein Scherbenhaufen. Es gehört zum Wesen der Vergänglichkeit und der körperlichen Gebrechlichkeit durch Krankheit oder Alter, dass wir auch an uns selbst erleben, wie zum Beispiel Eigenschaften, Interessen, Leidenschaften einen Abbruch erfahren oder in sich zusammenstürzen können. Wie ist das für jemanden, der sein ganzes Leben lang Sport getrieben hat, der im Winter gerne Skifahren war, der es genossen hat, ellenlange Spaziergänge im Wald oder am Strand zu machen, der dann aufgrund eines Unfalls oder aufgrund des Alters nicht mehr gehen kann, auf Gehhilfen angewiesen ist, der erlebt Vergänglichkeit am eigenen Leib. Wie ist das für jemanden, der seinem ganzen Leben Buch um Buch verschlungen hat, der sich da reingegeben hat, sich Wissen anzulesen und der im Alter aufgrund einer rapide schwindenden Sehkraft nicht mehr selbst lesen kann. Und hinter all diesen Erfahrungen, den Unsicherheiten, den Zweifeln, steht natürlich immer die große Frage: Was ist eigentlich mit mir nach dem Tod? Ist der Tod das Ende? Und wenn nicht, wie geht es weiter? Der Buchstabenhaufen auf dem Grabstein, der steht für all diese Ängste und Zweifel, für die Unsicherheit und die Fragen der zurückgebliebenen Angehörigen darüber, was jetzt mit dem Verstorbenen eigentlich ist, aber auch für die eigenen Fragen, die eigenen Unsicherheiten, die sich im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit, des eigenen Sterbens auftun können. Und hinsichtlich aller dieser Fragen über Tod und Vergänglichkeit ruht unser christlicher Glaube auf einer grundsätzlichen Erfahrung und Hoffnung. Der Tod ist nicht das Ende. Die Vergänglichkeit hat nicht das letzte Wort über unsere Existenz, über unsere Identität. Gott hat uns mit seinem Sohn Jesus Christus gezeigt, dass der Tod nicht das Ende, sondern nur der Übergang ist von einem alten Leben, vom vergänglichen Leben in ein neues Leben, in ein neues Sein. Und seit frühester Zeit haben die Christen versucht, diese Hoffnung irgendwie greifbar und verstehbar zu machen. Sie haben versucht zu beschreiben und davon zu erzählen, wie das Leben nach dem Tod überhaupt zu begreifen und vorzustellen ist. Wir haben gerade eine Passage aus dem 1. Korintherbrief gehört in der Textlesung, wo Paulus versucht zu beschreiben, wie das Verhältnis von einem alten, sterblichen Leib und dem neuen, ewigen, himmlischen Leib ist, wo er sagt, es gibt einen ganz deutlichen, ja, materiellen Unterschied. Das eine ist vergängliche Materie, das andere ist ein unsterblicher Leib. Und gleichzeitig begegnet uns auch in diesem Text die Vorstellung, dass da irgendwie etwas sein muss, was die Kontinuität, die Verbindung zwischen dem irdischen Leib und dem himmlischen Leib herstellt. Im 2. Korintherbrief wird etwas fassbarer, woran Paulus da denkt. Er schreibt dort in Kapitel 5 davon, dass wir in dieser Welt wie Fremde leben, weit entfernt von Gott in einem irdischen Zelt. Und dass dieses Zelt einmal abgebrochen werden wird und wir eine ewige Wohnung bei Gott finden werden. Mit diesem Wir und diesem Ich meint Paulus das, was wir als Seele beschreiben, als Seele bezeichnen, das, was uns als Menschen ausmacht. Und gerade im Hinblick darauf, dass mit dem Tod eben nicht alles zu Ende ist, sondern dass gerade der Teil von uns, der uns als Persönlichkeit ausmacht, der ein ewiges Zuhause bei Gott finden wird, gerade im Blick auf diese Hoffnung erleben wir in unserer Zeit viele Irritationen und Erschütterungen. Die gegenwärtige medizinische Hirnforschung hinterfragt immer mehr die Vorstellung einer menschlichen Seele. Menschliche Willensfreiheit, Ich-Bewusstsein und auch Gottesbewusstsein werden als Täuschungen unseres Gehirns verstanden, als Produkte biologisch-chemischer erklärbarer Abläufe in unseren Gehirnzellen. Und diese Überlegungen, die halten auch Einzug in die gegenwärtige Philosophie. Thomas Metzinger, der führende deutsche Philosoph der naturalistischen Philosophie, beschreibt den Menschen als evolutionär entstandene Ego-Maschine und als einen seelenlosen Bioautomaten. Aber auch in der Theologie, vor allem in der evangelischen Theologie selbst, ist bereits nach dem Ersten Weltkrieg eine Diskussion und damit auch eine Unsicherheit darüber eingezogen, ob der Mensch tatsächlich eine unsterbliche Seele hat. Gerade weil ja manche biblische Texte ja von einer ganz engen Verzahnung von Leib und Seele sprechen, entstand die Überzeugung, dass der Tod nicht nur das Sterben des Leibes, sondern das Sterben von Leib und Seele bedeutet. Und Vertreter dieser Richtung, die verstehen dann Auferstehung der Toten als eine Neuschöpfung des Menschen in Leib und Seele. Das heißt, eine Neuschöpfung quasi aus dem Nichts, beziehungsweise allein aus der Erinnerung Gottes heraus. Aber die Frage ist hier, wenn Tod nun, Tod von Leib und Seele bedeutet, wo bleibt dann tatsächlich die Verbindung, die Kontinuität zwischen meinem Ich hier in diesem sterblichen Leib und dem neuen Leib, den ich von Gott einmal erhalten werde? Oder noch grundsätzlicher gefragt, wo bleibe ich? Wo bleibt meine Persönlichkeit, meine Identität, eben wenn es nicht mehr diese Kontinuität, diese Verbindung zwischen irdischem und himmlischem Leben gibt? Es ist eine große Herausforderung unserer Gegenwart, dass nicht nur unser christliches Verständnis darüber hinterfragt wird, was die Seele des Menschen ist, sondern gerade damit auch unsere christliche Hoffnung darauf, dass der Tod nicht das Ende ist, massiv in Frage gestellt wird. Und daher ist es umso dringlicher, dass wir Wege finden, an unserer Hoffnung festzuhalten. Als Hoffnung für uns selbst. Als Hoffnung in unseren eigenen Zweifeln und Ängsten im Angesicht von Tod und Vergänglichkeit. Aber gerade auch als Hoffnung für die Welt, für die Menschen, die im Angesicht von Tod und Vergänglichkeit eben ohne Hoffnung sind. Und ein Weg dahin könnte es sein, dass wir uns in unserem Verständnis von unserer menschlichen Seele von den Vorstellungen verabschieden, die wir uns tatsächlich aus der antiken griechischen Philosophie an vielen Stellen als ja, kulturelle Prägung begleiten und bekannt sind. Zum Beispiel, dass die Seele zwar einerseits unsichtbar, aber doch irgendwie materiell sein muss, und dass sie im Moment des Todes den Körper verlässt und zum Himmel schwebt. Ich denke, viele von euch kennen auch noch das Ritual, das immer wieder auch noch in Krankenhäusern und Altenheimen praktiziert wird, dass das Fenster geöffnet wird, damit die Seele den Raum verlassen kann. Das Interessante ist, dass die biblischen Texte, in denen es um Leib und Seele geht, oder auch um Aussagen über die Erschaffung des Menschen, gar nicht interessiert sind an den materiellen Aspekten der Seele, sondern sie konzentrieren sich ganz und gar auf die Beziehungsaspekte zwischen Gott als Schöpfer und seinen Geschöpfen. Und es ist das Zeugnis der Schöpfungsaussagen, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber geschaffen hat. Der Mensch ist nicht ein Ich aus sich selbst heraus, sondern erst, weil Gott ihn als Du angeredet hat. Unser Ich, dein Ich, mein Ich, das ist da, weil Gott jeden von uns als ein Gegenüber zu sich geschaffen hat, weil er uns als Beziehungspartner angesprochen hat. Ich bin ich, nicht weil ich es selbst so wollte und konnte oder weil es ein Zufall biochemischer Prozesse war, sondern weil Gott mich als du, Christian, angesprochen hat. Unsere Personalität, unsere Identität, das, was die Bibel als Seele bezeichnet, das ist da, weil Gott uns als Menschen mit du anspricht, weil er uns aufruft, ihm zu antworten und mit ihm in Beziehung zu treten. Und über die Frage der Unsterblichkeit der Seele hat ein Theologe des orthodoxen Christentums einmal formuliert: Die Unsterblichkeit beruht nicht auf der Unzerstörbarkeit der Seele als Substanz, sondern auf der Unzerstörbarkeit der Person. Das heißt also auf der Seele als Grundlage des menschlichen Personenseins. Auf der Unzerstörbarkeit der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen als Person. Wenn Gott den Menschen als Person, als Partner einer bestimmten Beziehung geschaffen hat, so schuf er ihn für eine ewige, ununterbrochene Beziehung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dieser Vers aus dem Prophetenbuch Jesaja ist ein Vers, der außerordentlich oft und häufig gerne als Taufvers zugesagt wird. Als Zusage Gottes, dass er uns Menschen sieht, dass er uns Menschen bei unserem Namen kennt und uns ruft. Und vielleicht können wir heute in unserer Zeit die Unsterblichkeit der Seele in dieser Weise hoffen und glauben und bezeugen. Unsere Seele, das ist unser Ich, das entstanden ist, weil Gott uns als Individuum gesehen und angesprochen hat, in dem Moment unserer Erschaffung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dieser Satz, der bringt uns jetzt nochmal zurück zu dem Grabstein mit dem Buchstabenhaufen und damit zu dem Gefühl von Verzweiflung und Trauer im Angesicht von Vergänglichkeit und Tod, im Angesicht von zusammengebrochenen Beziehungen, Plänen und Träumen für das Leben, erzwungenen Abschieden für geliebte Menschen oder Dingen, die uns im Leben Freude und Erfüllung gegeben haben. Wenn man sich den Grabstein etwas genauer ansieht, dann kann man erkennen, dass sich da etwas tut an dem Buchstabenhaufen. Zwei Engel sind dabei, den ersten Buchstaben aus dem Haufen herauszuheben. Und dieser Buchstabe ist umschlungen mit einer Ranke, die für neues Leben, für Lebendigkeit steht. Und diese Ranke, die fängt schon an, auch weitere Buchstaben zu ergreifen, das R und das S und das W hier vorne. Und dieser Grabstein transportiert damit eine hoffnungsvolle Botschaft. Mein Name ist nicht verloren. Selbst wenn es den Betrachtern dieses Grabsteins nicht gelingt, meinen Namen zu entschlüsseln, selbst wenn mein Name auf dieser Welt in Vergessenheit gerät, Gott im Himmel kennt meinen Namen. Und eine zweite Hoffnung verkündet dieser Grabstein. Auf einer Platte unter dem Bild steht ein kurzes Gedicht. Hier ruht, wer wohl den Lauf vollführt, bis dieser Erden Dornen bührt, zu milden Himmelsrosen wird. Dieses Gedicht, das bringt zum Ausdruck, dass der Lauf der Erde nicht das Ende ist, sondern dass sich die Dornenbürt dieser Welt nach dem Tode in milde Himmelsrosen wandeln werden. Hier wurde also ein Mensch begraben, dem es wichtig war, seine christliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und auf das Überleben seines Ichs, seiner Person, seiner Seele zu teilen, mitten auf einem Friedhof, mitten in der Hoffnungslosigkeit und der Trauer von Menschen. Wenn man sich einmal die Buchstaben anschaut, die in diesem Haufen insgesamt vorkommen, dann sind das diese Buchstaben, die hier unten stehen. Und das Besondere dieses Grabsteins ist nun, dass trotz dieses Buchstabenhaufens der Name des Verstorbenen nun doch nicht vergessen wurde. Und vielleicht war es gerade der Buchstabenhaufen, der Menschen dazu motiviert hat, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Aus einer Liste alter Grabbesitzer konnte man den Nachnamen dieses Menschen rekonstruieren. Er heißt Rosenwirt mit Nachnamen. Und man merkt direkt, wie geschickt er eine Anspielung im Gedicht untergebracht hat, dieser Herr Rosenwirt. Und dann bleiben noch einige Buchstaben über, ein A, ein B, ein C, ein I und ein O, die anscheinend den Vornamen abbilden. Und ein Hinweis darauf, dass der Vorname mit einem I oder J anfängt, der zeigt sich darin, dass es der erste Buchstabe ist, der aus diesem Haufen hinaufgehoben wird. Wenn man nun diese Buchstaben etwas verdreht, dann kommt man auf den Vornamen Jakob. Jakob Rosenwirt, der 1715 gestorben ist. Zu Beginn der Predigt haben wir darüber nachgedacht, wie wichtig unser Name für unsere Identität in dieser Welt ist. Aber nicht nur in dieser Welt. Gott hat jeden von uns mit unserem Namen gerufen. Ich bin ich, du bist du und wir sind wir, weil Gott uns durch sein Rufen und sein Reden zu einer Persönlichkeit, zu einem Individuum hat werden lassen. Und die Vergänglichkeit dieser Welt, der Tod, der kann deinem und meinem Ich keine Grenzen setzen. Denn Gottes Ruf und Anspruch an unser Ich, ihm ein Gegenüber zu sein, mit ihm in Beziehung zu sein, dieser Anspruch reicht über diese vergängliche Welt hinaus. Jesus Christus hat einmal gesagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In aller Trauer und aller Verzweiflung gibt es dennoch Hoffnung. Denn Gott kennt unseren Namen. Denn Gott vergisst uns nicht. Amen.